Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt Sie Antje Allroggen. Guten Tag. Und wir beginnen diese Karfreitagssendung mit den Salzburger Osterfestspielen, die schon Anfang dieses Monats begonnen haben. Es ist das erste Jahr, in dem Intendant Nikolaus Bachler, ehemaliger Intendant der Bayerischen Staatsoper, mit einem komplett eigenen Programm aufwartet. Es gibt nach wie vor eine Opernproduktion, Wagners Tannhäuser und mehrere Konzerte. Daneben in diesem Jahr erstmalig aber auch zwei neue Sparten, Tanz und Elektromusik. Das klingt wild. Beide Produktionen kreisen um Wagner. So viel Tradition muss sein. Gestern Abend gab es die Tanzkreation Träume, am späten Abend dann Westbam meets Wagner in einer Night of Love. Das Projekt kreuzt Techno- und Elektro-Sounds von Max Lenz alias Westbam mit Wagner-Klängen, gespielt von der Mendelssohn Orchesterakademie des Gewandhausorchesters Leipzig. Jörn Florian Fuchs war gestern Abend bei der Night of Love dabei. Wie muss man sich diese wilde Mischung denn genau vorstellen? Wie hörte sich das an?
Vielleicht zunächst mal, wie das aussieht. Wir sind in der Felsenreitschule. Das ist ja nun ein riesiger Ort mit diesen berühmten Felsenarkaden im Stein hinten. Und die werden in den Opernproduktionen zuletzt bei den Festspielen zum Teil nicht benutzt oder sogar zugemauert, damit man sie nicht sieht. Hier ist es nun eine Betonung auf diese Arkadenstruktur. Man sieht nämlich unglaublich viel Buntes an diesem Abend. Es hat eine Disco-Atmosphäre, die wirklich raumgreifend und raumfüllend ist. Es gibt auf der rechten Seite eine Videoprojektion, wo wir unterschiedliche Dinge sehen, zum Beispiel Leute, die durch Berlin fahren. Rückwärts wird das Ganze gezeigt. Wir sind im Wedding, dann sind wir am Westhafen, dann gibt es Rave-Bilder, das wird immer eingeblendet. Ja, und ich sage sofort was zur Musik, aber die Musik spricht auch durchaus für sich selber. Das ist ein kleiner Eindruck. Ja, da stellen wir uns jetzt vor, ganz hinten in der Felsenreitschule steht DJ Westbam und bewegt sich in seinem eigenen Takt natürlich. Und vorne ist eben das Orchester unter der Leitung von Oskar Jockel, der auch die Arrangements gemacht hat. Was wir da schon gehört haben, gerade ein bisschen Rheingold und dann die Beats. Es ist keine Wagner-Bearbeitung, die jetzt irgendwie neue Horizonte aufschließt. Westbam hat auch gesagt, er war noch nie in der Oper und kann mit Wagner auch nichts anfangen. Von daher ist es aus dem Gesichtspunkt heraus eigentlich nicht interessant, aber es ist ein Abend, der wirklich Groove hat, der eben die 90 Minuten einen sehr, sehr gut unterhält und diese Mischung aus fast klassischen Orchesterpassagen auch, also Parsifal taucht auf, verschiedene sehr, sehr schön dirigierte und gespielte paar Episoden regelrecht, die dann immer in diese Beats übergehen. Das ist schon ein ganz eigenes Format und das macht Spaß. Es gibt auch Texte, die dann so auf die Jugend zurückblicken. Früher habe ich noch Frauen aufgerissen, früher war alles besser. Das wird da zitiert. Ben Becker wird da eingespielt. Und Reinhard Götz, der sich in letzter Zeit ja durchaus rar macht, er hat die, wie es so schön heißt, das muss ich jetzt nachlesen, dramaturgische Beratung und poetische Supervision von Westbam übernommen. Also das hat schon was sehr Schräges und ich fand das sehr gelungen.
Ja, sowas muss man wirklich nachlesen. Die Salzburger Osterfestspiele waren ja bisher nicht unbedingt so ein Ort für ein unkonventionelles, technoliebendes Publikum. Wen will Bachler denn mit so einem Programm erreichen? Soll jetzt alles anders werden unter ihm?
Ja, er hat ja mal gesagt, dass er gerne möchte, dass dieses Festival eine ganze Woche oder jetzt in dem Fall 10 Tage Tag und Nacht Energie bietet, ganz neue Erlebnisse eben. Das ist jetzt ein erster Versuch mit Tanz und eben diesem Projekt. Da muss man schauen, im nächsten Jahr ist noch nicht angekündigt, was es dann geben wird und geben soll. Es war ziemlich voll gestern. Beim Tanz war ich, der war auch ziemlich voll, wobei um mich herum sehr viele bekannte Gesichter sind. Warum bekannt? Weil ich aus den letzten Jahren immer weiß, wenn die Aufführung nicht regulär voll ausverkauft werden, gibt es die sogenannten Schnittkarten. Und inzwischen gibt es wohl eigene App-Gruppen, sodass man also, wenn man weiß, wo man sich hinwendet, günstig und in dem Fall, zumindest haben mir meine Nachbarn gestern gesagt, sie haben alle nichts bezahlt für die Karte. Also man kommt da auch so rein. Kann man jetzt diskutieren, Hauptsache voll, oder geht es nur um verkaufte Karten? Das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber dieses traditionelle Publikum der Osterfestspiele, das fand man gestern halt nur sehr begrenzt, was auch nachvollziehbar ist und was vielleicht auch nicht der Punkt ist. Es müssen ja nicht alle, die in die klassische Oper gehen, jetzt unbedingt zur Westbam tanzen, vor allen Dingen, wenn sie vielleicht schon die 70 oder 80 Jahre hinter sich haben. Weil es ist wirklich gar nicht polemisch gemeint, ein sehr, sehr altes Publikum, das eben schon auch zum Teil Jahrzehnte hierher kommt.
Also eine kleine Verjüngungskur. Neue und alte Klänge bei den Osterfestspielen in Salzburg. Jörn Florian Fuchs berichtete. Vielen Dank. In einer Welt, die sich mit Krisen, Klima, Kriegen und Katastrophen auseinanderzusetzen hat, scheint auch die Akzeptanz eines gesellschaftlich verordneten Oben und Unten zu schwinden. Das lässt sich in Frankreich gerade besonders gut beobachten. Vor kurzem hat Staatspräsident Emmanuel Macron herablassend von einer illegitimen Foule, also einer Masse, gesprochen, die auf der Straße demonstriere und die sich vom Peuple, dem Volk, unterscheide. Macron bestreitet damit die Legitimität einer politischen Instanz, die aus der Geschichte der Französischen Republik nicht wegzudenken ist, die Straße. Kultur, Wissenschaft und Medien beteiligen sich nun an einer heftigen Debatte um Fragen der politischen Form, die das Streiten um den ökonomischen Aspekt der Rentenreform abgelöst haben. Eberhard Spreng über eine Gesellschaft in Aufruhr.
Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac. Wie Peitschenhiebe knallt der Schauspieler und Regisseur Stanislas Nordet die Namen führender Politiker mit Regierungsverantwortung in den Theatersaal. Es sind die Namen der Gesetzesväter und Mütter, die die neoliberale Reformpolitik der letzten Jahre in Frankreich geprägt haben. Auch der Streit um die Renten ist schon seit Jahren virulent, nur das aktuelle Ausmaß erreicht eine neue Qualität. Édouard Louis' Theaterstück »Wer hat meinen Vater umgebracht?« von 2019 war rückblickend, lässt sich aber auch lesen als das Stück der Stunde, wenn es um Folgen der Sozialpolitik für das Leben der einfachen Leute geht. Stanislas Nordet hatte in diesem Kontext nie Zweifel an seiner Aufgabe als engagierter Intellektueller und sieht sich in einer langen Tradition. Ich habe vor kurzem noch einmal ein Interview gelesen, das Simone de Beauvoir der Tageszeitung Le Monde einmal gegeben hat. Man fragte sie, warum sie all diese Resolutionen unterschreibe und so viel demonstriere, was dies bringe. Sie sagte, es hilft nicht immer, aber gelegentlich schon. Kultur und Wissenschaft taten sich zunächst schwer, eine Haltung zu den Kämpfen um Präsident Macrons Rentenreform zu finden. Eine, die mit ihrer Theatertruppe immer schon aktiv an den Demonstrationen teilnahm und diesmal auch dabei ist, ist die Sonnentheaterprinzipalin Ariane Nouchkine. Es ist wichtig, sein Lager zu wählen, gerade in einer Epoche, in der es als clever gilt, sich nicht festzulegen. Aber ich glaube, wir müssen wissen, zu welchem Lager wir gehören. Eine allenthalben konstatierte Clivage, die Spaltung der Gesellschaft, habe die Rentenreformpläne provoziert und zugleich eine Renaissance der Gewerkschaften als Motor sozialer Bewegungen. Darüber freut sich der Gründer der Investigativplattform Mediapart, Edwin Plenel, im Sender France Culture. Nun schon seit dem 19. Januar erleben wir die massivsten Demonstrationen der französischen Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine nie dagewesene Einheit. Es geht um ein gemeinsames Thema, die Gleichheit, den ersten Artikel in der Erklärung der Menschenrechte. Alle Welt wundert sich über den heftigen französischen Widerstand gegen eine Rentenreform, die ansonsten in anderen europäischen Ländern fast geräuschlos vonstatten geht. Der Spielfilmregisseur Robert Guédiguian hat schon oft das Leben der sogenannten einfachen Leute auf die Leinwand gebracht, aber auch das Porträt eines großen Präsidenten, François Mitterrand. Er vermutet alte kulturelle Einflüsse im politischen Verhalten der Französinnen und Franzosen. Franzose zu sein heißt, sich eher im 18. als im 19. Jahrhundert zu verorten, bei Don Juan und der Libertinage. Das heißt, was auch immer geschieht, ich lasse mich nur von meinen Ideen leiten. Und Macht auszuüben und andere spüren zu lassen, ist spannender, als einfach nur Macht zu haben. Präsident und Volk werfen sich gegenseitig vor, illegitim Gewalt auszuüben. seitdem der problematische Verfassungsartikel 49.3 zum Einsatz gebracht wurde, um die Reform ohne Parlamentsbeschluss durchzuboxen, spricht die Mehrheit der Bevölkerung gerne von einer ökonomisch ungerechten und demokratisch illegitimen Reform. Der Historiker Pierre Rosanvallon klärt über zwei Formen des Legitimitätsbegriffs auf. Legitimität ist erst einmal ein juristischer Begriff. Der gewählte Regierende ist legitim, egal wie klein seine Mehrheit ist. Daneben gibt es aber noch eine andere Legitimität, eine moralische, ein Geflecht von Verbindungen mit der Gesellschaft. Der Soziologe Émile Durkheim sagte, es brauche eine Gemeinschaft der Regierenden und der Gesellschaft. Diese Durkheimsche Kommunion hat Macron in den Augen der Bevölkerung verspielt. Einer der Gründe hierfür ist das Vorgehen der Ordnungskräfte. Dazu gehört systematische Einschüchterung und Drohung. Dein Gesicht merke ich mir fürs nächste Mal, sagt ein Polizist in einer völlig ruhigen Seitenstraße zu einem jungen Mann in einer kleinen Gruppe und fährt fort. Dann steigst du nicht in den Polizeibus ein, sondern kommst mit Tatütata ins Krankenhaus. Das von einem schwarzen Studenten heimlich aufgenommene Audio lief in Frankreich über alle Sender und Social-Media-Kanäle und ist weiterer Anstoß für eine Debatte, an der Konfliktforscherin Elsa Dorlin seit Jahren teilnimmt. Die Polizeigewalt bringt die Menschen in einen Zustand der Wehrlosigkeit. So wird die politische Protestbewegung zu einem Akt der Selbstverteidigung. Was mich jetzt interessiert, ist die Frage, wer kann eigentlich noch das Gefühl haben, verschont zu werden? Elsa Dorlin bedauert eine französische Polizeitaktik und Bewaffnung, die darauf abzielt, Menschen vom Demonstrieren abzuschrecken. Sie unterscheidet sich deutlich von der ansonsten in Europa verfolgten Strategie der Deeskalation. So sind friedliche Demonstrierende auch fern der immer schon gewalttätigen Black Blocs nicht vor Verletzungen durch Polizeieinsätze sicher. Jetzt zählen die Medien die Verletzten auf beiden Seiten. Und der Publizist Eric Fotorino ärgert sich über Emmanuel Macron. Dieser Mann hat uns eine neue Welt versprochen und jetzt bekommen wir eine alte. Eine autoritäre Welt, geprägt von verbaler Gewalt und von polizeilicher Gewalt. Immer wenn es für Macron ungemütlich wird, verschärfen sich die Spannungen. Das Politikmachen hat in Frankreich eine physische, eine körperliche Seite. Ein politischer Mensch ist nur, wer sich auch an Demonstrationen beteiligt. Und dies tun nun in Frankreich zur Beunruhigung der Regierung seit kurzem auch sehr viele junge Menschen. Der Soziologe und Romancier Didier Eribon ist optimistisch. Ich glaube und hoffe, dass wir jetzt eine Renaissance der Linken erleben, allen Misserfolgen zum Trotz. Trotz Macron und seiner sehr rechten Regierung und trotz der Erfolge rechter Regierungen überall auf der Welt. Das ist eine historische Chance. In der Frage der Rentenreform kommt allerdings auch Frankreich nicht darum herum, die Arbeitswelt und die Finanzierung des Alters ökonomisch völlig neu zu denken. Diesbezügliche Stimmen sind derzeit noch viel zu wenig zu hören.
Eberhard Spreng über die Spaltung in der Gesellschaft in Frankreich. Auch in der Türkei wächst der Unmut gegen die Regierung und ihr Krisenmanagement. Das schwere Erdbeben hatte das Land vor 2 Monaten sehr getroffen und kostete Zehntausende Opfer. Die Trauer darüber löste auch Wut aus, vor allem gegen die Regierung. Wie sich das Erdbeben auf das Wirken Kulturschaffender ausgewirkt hat, dieser Frage ist Uwe Lüb für uns nachgegangen.
Wenn Ali Uhur sein Hatay-Sinfonieorchester dirigiert, ist er in seinem Element. Vor 4 Jahren erst versammelt er in Antakya Musikerinnen und Musiker um sich, professionelle Musiklehrerinnen und Lehrer, Studierende am Konservatorium. Doch es ist schwierig. Erst bremst die Pandemie, nun das Erdbeben. 4 der insgesamt fast 100 Aktiven kommen ums Leben. Aber aufgeben kommt nicht in Frage.
Unsere Stadt ist zerstört. Die Musiker haben sie verlassen. Aber dem Orchester bleiben sie treu. Ich bin in der Stadt geblieben.
Und er hat alle Hände voll zu tun. Das Orchester soll spielen, auch in Istanbul. Vor dem Erdbeben muss Uhur um Beachtung für sein Orchester kämpfen. Nun ist es plötzlich fast landesweit bekannt.
Früher hat uns niemand beachtet. Leider, nach dem tragischen Erdbeben ist das anders. Aber das ist natürlich gut, weil es das Überleben des Orchesters sichert.
Das Überleben eines Orchesters, das nicht nur klassische, sondern auch die volkstümliche Musik der ganzen Region spielt.
Wir werden Musik machen, die vom Leid durch das Erdbeben erzählt, von der Stille, der Einsamkeit, vom Alleingelassensein. Aber wir wollen auch Musik machen, die aus diesem Leid herausführt. Oder anders gesagt, wir wollen Musik machen, die die Geschichte dieser Stadt erzählt.
Musik ist auch Michels Leidenschaft. Er ist Schlagzeuger der türkischen Rockband Mengene aus Antakya. Er lebt davon, Musik zu machen und zu unterrichten. Doch das Haus ihres Proben- und Unterrichtsraums ist teilweise eingestürzt. Nur ein paar Sachen haben sie retten können, sagt er. Der Verlust des Raums trifft ihn hart.
Es war wie ein zweites Zuhause für uns. Wir haben dort nicht nur geprobt oder Unterricht gegeben, sondern das Studio wie ein Café genutzt. Den ganzen Tag haben wir dort verbracht.
Eines Tages werden sie nach Antakya zurückkehren, hofft er irgendwann, wenn die Folgen des Bebens behoben sind. Suna Kartal ist Malerin. Vor dem Beben arbeitet sie an einer Einzelausstellung ihrer Bilder und sie will einen Lehrauftrag für Studierende annehmen. Doch all das wird vorerst nichts.
Im Moment kämpfen wir hier in Antakya ums Überleben. Das hat Priorität, unsere persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Die Kunst rückt erstmal in den Hintergrund.
In den Hintergrund vielleicht, aber nicht raus. Aus ihrem Kopf. Im Gegenteil, die tiefen Einschnitte durch das Erdbeben in das Leben so vieler werden sich in ihrer Kunst wiederfinden, sagt sie.
Ich habe erste Skizzen gemacht, ich werde sie später nutzen. Und natürlich wird sich das Leid in meinen Gemälden widerspiegeln. Ich warte nur darauf, eine geeignete Umgebung zu schaffen.
Sie werde ein neues Atelier einrichten, auch wenn das sicher nicht leicht werde.
Wie sich das Erdbeben in der Türkei auf die Situation für Kulturschaffende ausgewirkt hat, Uwe Lüb berichtete. Barbara Hepworth, 1903 geboren, war eine britische Bildhauerin und kannte sie eigentlich alle. Henry Moore, Hans Arp, Konstantin Brancusi, Pablo Picasso und Georges Braque. In Cornwall gründete sie ein Zentrum abstrakter Kunst und natürlich wirkte die Natur auf alles ein, was sie dort künstlerisch tat. Hepworth war auf allen wichtigen Ausstellungen vertreten. Sie war Teilnehmerin der Biennale in Venedig und der Documenta. Da müsste man eigentlich doch eine Vorstellung davon haben, wie die Skulpturen von Hepworth aussehen. Das haben wohl aber die wenigsten von uns. Eine Ausstellung im Lehmbruck-Museum in Duisburg will das nun ändern. Christiane Vielhaber war für uns da und ist jetzt neben mir im Studio. Frau Vielhaber, was sind das für Skulpturen, die Hepworth da ganz in der Nähe dieser schroffen Felsen fertigte? Wie sehen die aus?
Sie hatte ganz früh ein Stipendium für Italien und hat dann, als sie zurückkam, mal gesagt, sie bezog sich auf Michelangelo, der gesagt hätte, eine Skulptur muss so sein, wenn man die den Berg runterrollt, kann nichts kaputt gehen. Ich möchte das nicht zu einem David wünschen, denn da würde einiges kaputt gehen. Aber das setzt ja voraus, eine runde Form, eine organische Form, eine ovale Form, nichts, wo irgendwas raussteckt, also irgendwas so Inniges oder so. Das kann man so sehen und ich habe viele Arbeiten von ihr gesehen, die meisten allerdings in Katalogen, weil sie in deutschen Museen so gut wie gar nicht präsent ist. Mhm. Leverkusen hat was und Duisburg hat natürlich auch was, aber dieses Runde, was in sich geschlossen ist, wo nichts kaputt gehen kann, ist weniger zu sehen als eigentlich das, was ihre Arbeiten auch noch auszeichnet. Ich finde das immer so schön, wenn man irgendwo hinkommt und dann sieht man, oh, da sind Löcher drin und dann weiß man, das ist Barbara Hepworth. Sie ist in die Geschichte, in die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts eingegangen durch ein Piercing. Und was wir uns vorstellen, so ein Loch durch die Nase oder und dann hängt man da was rein. Was sie gemacht hat, sie hat die Fläche durchbohrt, hat dann aber durch diese Fläche Fäden gezogen. Und das hat dazu geführt, dass Kollegen damals, die so einen Moore gesehen haben und diese plastischen runden Formen und diese abstrakten Formen, die dann gesagt haben, das ist so eine Art Stickliesel oder Strickliesel, was sie nicht unbedingt gemeint hat. Und hier geht es ja um Abstraktion. Aber wenn sie Löcher sehen in einer nicht figurativen Skulptur und da gehen dann so Fäden durch, an was denken sie? Sie denken natürlich an Harfe, sie denken an irgendwelche Saiteninstrumente und an Musik.
Ja, da hat man eine Künstlerin also wieder nett herabgestuft als Strickliesel. Was macht denn die Ausstellung damit, mit diesen Arbeiten? Wie werden die präsentiert?
Gut, das mit der Strickliesel, das ist jetzt in der Welt. Ja. Es gibt Kollegen von ihr, Naum Gabo und sein Bruder Anton Pevsner, zwei Weißrussen, die in den 30er Jahren grandiose Sachen mit solchen Linien gemacht haben. Die haben zum Beispiel die Fläche in Metallstäbe oder in Nylonfäden aufgeteilt. Und dann kommt es zu so sphärischen Flügeln. Die sind auch in dieser Ausstellung zu sehen. Und dann sehen Sie, wo kommt das her oder wo kann das hingehen. Und es gibt dann zum Beispiel so eine Ecke, da ist ein winziger Moore, ein Henry Moore, eine Plastik, ein Zyklop. Und dann denken Sie, das ist wie so ein kleiner Seelöwe, der da hochguckt. Das ist eigentlich nicht der klassische Moore. Und sie hat unter Moore sehr gelitten. Sie haben gesagt, die waren befreundet, die haben zusammen studiert. Henry Moore war auf der ersten Documenta 55, auf der zweiten, so wie sie auch. Aber er war groß präsent und sie war klein präsent. Und dann kann man sagen, die alten weißen Männer, die Kraft hatten, wo sie gegen sich da gewehrt hat. Aber in dieser Ausstellung wird auch deutlich eigentlich der ganz große Wurf, die ganze große Abstraktion, wenn sie gesagt haben, wen sie alles besucht hat. Es bleibt irgendwo in einem Kosmos von Natur und organisch und letztlich auch weiblich verhaftet.
Christiane Vielhaber über eine eher enttäuschende Ausstellung, der Titel Die Befreiung der Form, Barbara Hepworth im Lehmbruck-Museum Duisburg. Vielen Dank. Schroffe Felsen kennen wir natürlich auch aus der Romantik. Sie wissen schon, Caspar David Friedrich ist gemeint. Dass seine Naturschau kunsthistorisch betrachtet auch Vorbilder hatte, es also schon vor der Romantik stimmungsauslösende Landschaftsmalerei gab, das beleuchtet jetzt eine Ausstellung in Schweinfurt. Frank Breitenstein hat sie gesehen.
Kann man Bilder fühlen? Wenn es nach Caspar David Friedrich geht, einem der bedeutendsten Maler der deutschen Frühromantik, sollte man Bilder sogar fühlen. Vor mehr als 200 Jahren schreibt Friedrich, wenn ein Bild auf den Beschauer seelenvoll wirkt, wenn es sein Gemüt in eine schöne Stimmung versetzt, so hat es die erste Forderung eines Kunstwerks erfüllt. Und so zeigen seine Kreidefelsen auf Rügen nicht einfach eine Landschaft, sondern deren Wirkung auf die Menschen, im und vor dem Bild. Denn die Personen, die Caspar David Friedrich vorzugsweise von hinten malt, sind nichts anderes als Platzhalter für uns selbst und zugleich Einladung, an ihre Stelle zu treten.
Und diese große Aufgabe, dass man Bilder malt, die weg sind von der Theorie, die aber auch nicht unbedingt jetzt fotografischer Sinn haben, sondern irgendwo dazwischen stehen, diese große Aufgabe hat ja Caspar David Friedrich bravourös gelöst. Bravourös.
Professor Wolf Eiermann leitet das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt, das für die Kunst des 19. Jahrhunderts eine noble Adresse darstellt. Allein 41 Werke des Künstlers zeigt die Ausstellung Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik. Viele aus eigenen Beständen, andere wie das bereits erwähnte Rügenbild aus dem Kunstmuseum im schweizerischen Winterthur. Wolf Eiermann ist ein geschickter Schachzug gelungen, indem er Caspar David Friedrich bereits ein Jahr vor dessen 250. Geburtstag präsentiert. Denn
es ist nun doch etwas schwierig gewesen, für diese Ausstellung tatsächlich in Absprache mit den anderen Häusern es so zu terminieren, dass auch jedes Haus etwas bekommt von Caspar David Friedrich.
In den kommenden 3 Monaten hängt auch das vielleicht bekannteste Bild Caspar David Friedrichs in der Schweinfurter Ausstellung. Der Wanderer über dem Nebelmeer. Sonst in der Hamburger Kunsthalle zu sehen, wo es noch vor wenigen Tagen zur Kulisse für Klimaaktivisten wurde. Noch im 17. Jahrhundert galt die Landschaftsmalerei als verpönt. Wer es trotzdem tat, wollte provozieren. Doch dieses Aufbegehren ebnete schließlich der Romantik den Weg. Deshalb stellt Wolf Eiermann den Friedrich-Bildern in Schweinfurt diese Vorboten zur Seite. Ob Rubens, van Roestal oder Lorrain, Caspar David Friedrich kannte sie alle und baute darauf auf.
Und das zieht sich aber doch über 200 Jahre hin, bis die Natur so weit im Verständnis sich wandeln durfte, dass man auch Alpen und Gletscher und Schluchten als schön empfunden hat. Und das bedeutet für mich, Vorboten sind die Stimmungsträger. Das sind eigentlich die Vorboten der Romantik.
Und so entwickelte sich über die Malerei ein immer größeres Interesse der Menschen an der Natur selbst. Der Tourismus war geboren.
Der Tourismus, der natürlich parallel aufkam, dieser Tourismus hat sich ja bis heute fortentwickelt und fortentwickelt und fortentwickelt zum Massentourismus. Und dieser Tourismus trägt natürlich diese romantischen Inhalte, auch diese romantische Naturvorstellung bis heute, ich würde mal sagen, bis vor die Türen unserer Hausgärten.
Und das auch dank einer neuen Sicht und Malweise von Romantikern wie Caspar David Friedrich. Seine Bilder fordern den Betrachter auf, einzutreten, ziehen ihn geradezu an. Zwei Alpenpanoramen im 12. und letzten Ausstellungsraum gelingt das nicht. Sie stammen zwar aus derselben Zeit, aber von anderen Malern. Das Watzmann-Bild von Caspar David Friedrich dagegen entfaltet seine Wirkung sogar ganz ohne gemalte Stellvertreter. Vielleicht kann man Bilder wirklich fühlen. Das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt bietet noch bis zum 2. Juli die Gelegenheit, es auszuprobieren.
Frank Breitenstein über die Vorboten der Romantik in der Ausstellung in Schweinfurt. Die Kulturmeldung hat jetzt Hanna Rau und da geht es um Proteste rund um das Osterwochenende.
Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung stehen auch in diesem Jahr im Zeichen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Forderungen wie Frieden schaffen ohne Waffen hält Friedensforscherin Ursula Schröder in der aktuellen Situation für zu pauschal.
Mir fehlt da eine klare Benennung des Angriffskriegs gegenüber der Ukraine als Ursache dieser Situation, in der wir uns befinden, und auch ein Weg, wie man denn zum Frieden kommen soll, weil Waffenstillstände kein neutrales politisches Mittel sind, sondern auch gerne von russischer Seite ausgenutzt werden, wie beispielsweise in Syrien, um wiederum Truppen umzubauen, um wiederum an anderer Stelle erneut zugreifen zu können und zuschlagen zu können.
Mahnte Ursula Schröder im Interview mit Deutschlandfunk Kultur und erinnerte daran, dass Pazifismus auch bedeuten könne, Frieden mit Waffengewalt wiederherzustellen. Während die Slogans der Friedensbewegung mitunter klingen wie vor 40 Jahren, haben die Scorpions ihre Friedenshymne Wind of Change aktualisiert. Nach der russischen Invasion hat Sänger Klaus Meiner eine Textzeile abgewandelt, um das Lied weiterhin guten Gewissens singen zu können. Statt I follow the Moskwa down to Gorky Park heißt es nun Now listen to my heart, it says Ukraine. Die Ukraine besser verstehen. Dieser Wunsch findet Ausdruck in einer heute veröffentlichten Frankfurter Erklärung für ein Ukraine-Zentrum. Unterzeichnet haben unter anderem die brandenburgische Kulturministerin Manja Schüle und der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew. Ihnen schwebt ein Zentrum in Frankfurt an der Oder vor, das zur Ukraine forscht, lehrt, Wissenstransfer betreibt und eng mit ukrainischen Partnern verbunden ist. Eine Protestparty ist die Antwort der Jugendorganisation von SPD, Grünen und FDP in Hessen auf das Tanzverbot am Karfreitag. Heute Abend laden die Jungparteien in Frankfurt zu einer Veranstaltung mit dem Titel Save the Rave. Dazu heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung, das Tanzverbot am Karfreitag sei eine Einschränkung der Freiheit und Selbstbestimmung für alle und angesichts des Mitgliederschwunds in den Kirchen nicht mehr zeitgemäß. Vor 4 Jahren, da sind 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher nach Paris gereist, um die große Tutanchamun-Schau zu sehen. Die aktuelle Wanderausstellung Ramses und das Gold der Pharaonen könnte diesen Rekord sogar brechen. Denn die französische Hauptstadt ist weltweit die einzige Station für den Sarkophag des mächtigen Herrschers des alten Ägypten. Bereits im Vorfeld der Eröffnung heute waren über 145.000 Tickets verkauft worden.
So viel von uns zur aktuellen Lage in Israel und zur NATO-Übung im Nordosten Polens. Bringen Sie die Kollegen in den Informationen am Abend auf den neuesten Stand, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute am Mikrofon war Antje Allroggen. Noch einen guten Abend.